ARD.
Soll ich jetzt hier aufmachen?
Tu's.
Die ist schon duftet.
Das ist ein bisschen gemein, dass das nur zum Hören ist, was ihr da bekommt. Achtung.
Kann ja jeder selber mal nach Norwegen reisen.
Mhm. Oh. Also ihr seid jetzt dabei gewesen bei dem großen Moment. Zum ersten Mal öffnen wir die berühmte Tüte schlechthin. Ich glaube, alle Handballmenschen, die jemals in Norwegen waren, wissen, was gemeint ist. Es gibt nur eine Süßigkeit, einen Snack, den alle immer haben wollen, essen wollen, mitgebracht haben wollen. Liebe Grüße gehen raus an meine Freundin zu Hause. Ich habe schon besorgt. Und ich glaube, Dominik hat sich auch schon eingedeckt, ne?
Auf jeden Fall. Chipslastig mit Schokoladenumrandung. Ich würde es mal so formulieren.
Genau so ist es.
Weil ich esse sie selber erstmal auf.
Okay.
Ich kaufe am letzten Tag.
Auf jeden Fall haben wir gedacht, das ist der besondere Moment für diesen besonderen Podcast. Den wollten wir mit euch teilen. Los geht's.
Handball auf die Eins. Der Sportschau-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Und wir sind reunited in Oslo. Wir sitzen hier im Hotelzimmer in Oslo, eigentlich mit Blick auf die Arena, kann man fast schon sagen, in der dann gespielt wird. Dominik Klein ist bei mir. Johannes Bitter ist bei mir und es ist herrlich. Wir sind wieder zu dritt in einem Raum.
Herrlich.
Physisch, endlich. Psychisch, toll. Wie geht's euch, Jungs?
Super. Also ich bin gerade durch den Schnee hierher geflogen, habe mich gefühlt wie der Weihnachtsmann. Das war schon ein toller Anflug hier auf Oslo.
Die Frage ist aber, wie geht's dir denn? Wir haben ja so eine tolle Fernfahrt gehabt. Du hattest ja ein bisschen Angst davor, ehrlicherweise. Deine Erwartungen wurden
übertroffen. Aber im positiven Sinne, es war voll. Am Anfang wackelig. Das habe aber nicht nur ich so gesehen, sondern viele andere auch, die dann sich draußen aufgehalten haben. Aber dann war es sehr soft und natürlich mit einem widerlich schönen Sonnenuntergang, der uns nach Oslo brachte. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal von der Romantik, Schrägstrich, dem Kitsch anfangen. Da ist der Grat ja wirklich schmal, finde ich zumindest. Es war herrlich. Jetzt sind wir allerdings in Oslo und der Countdown läuft Richtung Viertelfinale. Bei uns ist Montagabend, das heißt, es sind noch 2 Tage zum Viertelfinale. Wenn ihr es hört, ist dann quasi morgen schon der große Tag, an dem es für die deutsche Handballnationalmannschaft zählt, zum ersten Mal K.O.-Spiel hier bei der WM. Wie bereit seid ihr beide denn?
Sehr. Also ich komme ja gerade aus dem Fitnessstudio. Von daher verzeiht mir den Geruch vielleicht an einer anderen Stelle. Aber ich habe schon ein paar Intervallläufe gemacht auf dem Laufband. Also ich wäre auf jeden Fall ready.
Das heißt, ihr beide würdet es auf jeden Fall ins Halbfinale schaffen, ja?
Na, Jogi hat ja noch nicht gesagt, wie er so drauf ist.
Ich maximal als Supporter. Nicht mehr als Aktiver.
Aber der Support ist königlich. Dein Support.
Ich trage jeden auf hin, das ist kein Problem.
Wir wollen ein bisschen auf dieses Portugal-Spiel natürlich schauen, auf diesen Gegner Portugal, aber vor allem wollen wir auf euch schauen, denn wir kriegen viele Fragen, entweder per Mail in unser Postfach und Dominik kennt die Adresse auswendig.
Handball auf die Eins und denkt dran,
die Eins als Zahl.
So,
jetzt habe ich es auch drauf.
Sportschau.de.
Genau. Und auch in unserer Insta-Community haben wir rumgefragt und da wollen wir uns gleich mit ein paar spannenden, witzigen, skurrilen Fragen beschäftigen, die ihr als Experten natürlich bestens beantworten könnt. Ich droppe schon mal so viel, selbst die Fragen, bei denen Google keine Hilfe ist. Aber lasst uns ganz kurz ein paar Worte zu Portugal verlieren, ehe wir uns morgen vielleicht noch mehr auf Portugal stürzen. Aber wir können uns ja schon mal so ein bisschen eingrooven. Das ist der Viertelfinalgegner und zu Portugal gehört irgendwie auch immer gleich ein Brüderpaar. Ein Drittel aller Tore haben die beiden geworfen, die Costa-Brüder bis hierher. Die sind natürlich eine Macht, Jogi, oder?
Brutal. Das ist das beste Brüderpaar im aktuellen Welthandball. Das muss man schon sagen. Die verstehen sich blind, spielen in Lissabon eine überragende Champions-League-Saison auch und sind einfach noch ganz schön jung.
Auf jeden Fall. Was macht die denn so besonders gut? Vor allem der Jüngere der beiden gilt ja als das noch größere Talent.
Also ich sag Gitzel von Portugal an der Stelle, Rückraum rechts. Unglaublich, wie der im 1 gegen 1 im Durchbruch auch gewitzt über Rückraum links. Der darf machen, was er will. Wenn er dann sich noch blind mit seinem Bruder versteht, der dann in meinem Camperpass anspielt. Also da kommt schon was auf die deutsche Mannschaft zu.
Francisco Costa, man sagt auch, FC 26 ist quasi der CR7 des Handballs.
Spitzname?
Denkt euch euren Teil.
Spitzname?
Kiko.
Du hast es drauf.
Ja, klar.
Du
hast Entschuldigung. Drauf. Ja, also, klar. Vorbereitung ist alles. Apropos Vorbereitung, wenn das nicht eine Überleitung ist.
Auf?
Natürlich unseren Florian Nass, der uns immer wieder mitnimmt zu den besonderen Momenten in diesem Turnier oder besonderen Aspekten. Und er hat sich einen rausgepickt, der ist wirklich besonders, vielleicht habt ihr schon mal von gehört, der President's Cup. Den gibt es bei einer Handball-Weltmeisterschaft seit 20 Jahren. Und was das ist und ob es gut ist oder nicht, das alles würfelt Flo mal für uns zusammen.
Vorbereitet Flo.
Fernab von Oslo, dort wo es ab morgen um Medaillenchancen für zumindest 4 Mannschaften geht, die hier spielen, duellieren sich 2149 Autokilometer weiter südlich im kroatischen Poreč 8 Teams in Platzierungsspielen um die Ränge 25 bis 32. Das ist nicht nur verdammt weit weg, es ist fernab jeglichen Interesses. Zuvor wurde in 2 Staffeln mit den jeweils letzten der Vorrundengruppe der President's Cup in Angriff genommen. Den gibt es als Trostpflaster seit der WM in Deutschland 2007. Für die kleinen Handballnationen wie Guinea, in diesem Jahr WM-Neuling, eine wirklich gute Sache. Denn jedes Spiel in einem solchen Rahmen bringt sie auch wirklich weiter. Für andere, wie die Polen, ein Horror. Für sie ist es ja kein Teilnehmen dürfen, es ist ein Müssen. In Poreč also wurde gespielt. In der kleinsten aller WM-Arenen etwas mehr als 3000 Zuschauer passen rein. Die tatsächlichen Zuschauerzahlen aber sind mit ernüchternd nur äußerst freundlich umschrieben. Hier ein paar Beispiele. Kuwait gegen Guinea 154 Zuschauer, Kuba gegen Bahrain 88 und Algerien gegen Guinea sahen 72 Handballfans. Ein bisschen verrückt ist die Tatsache, dass die Teilnehmer am President's Cup am Ende mehr WM-Partien absolviert haben, als zum Beispiel die in der Hauptrunde ausgeschiedenen Norweger, Spanier oder Schweden. Und genauso häufig wie der Verlierer der Partie Deutschland gegen Portugal im Viertelfinale angetreten ist, nämlich 7-mal. 7 Spiele, um beispielsweise 31. zu werden und damit Vorletzter. Denn jeder Rang wird am Ende ausgespielt. Der Erfinder dieses Mammut-Trostpflasters, das eine enorme organisatorische Mehrbelastung für die Veranstalter bedeutet, ist der Präsident der IHF, der Internationalen Handballföderation, der sich der Unterstützung kleiner Mitgliedstaaten natürlich sehr sicher sein kann. So verwundert es fast ein bisschen, dass dieser Wettbewerb fernab des Interesses nicht einfach Hassan-Mustafa-Pokal heißt. Der Sieger am heutigen Abend wird aller Voraussicht nach Polen sein, nach dem Spiel um Platz 25 gegen die USA. Die Jubelfeier in der Kabine wird wohl nicht ausufernd sein. Die Polen hatten einfach schon größere Spiele in ihrer Handballgeschichte.
Der President's Cup. Fluch oder Segen?
Ich glaube, dass 2003 bei der Junioren-WM wurde der Hassan-Mustafa-Pokal schon mal getestet, oder Dominik?
Und Yogi und ich sind Gewinner dieses...
Das heißt, bei einer
dieser Verliererrunde, so hieß das, glaube ich, damals. Damals hatte das noch keinen Namen. Wir waren wirklich mit dem Jahrgang 82, 83 geboren. Eine der talentiertesten Mannschaften in der Juniorennationalmannschaft des Deutschen Handballbundes.
Jemals.
Natürlich.
For real. So, das stimmt.
Wollt ihr damit sagen, das war für euch ein sinnloses Turnier?
Genau, wir haben damals gesagt, das brauchen wir nicht. Wir waren zwar Best of the Rest am Ende. Ich glaube, wir haben das Spiel um Platz, was ist es dann am Ende? 17, was auch immer, gegen irgendeine südamerikanische Mannschaft gewonnen mit 20 oder 25 Toren.
Das Allerschönste daran war, man hatte noch ein paar Tage mehr frei und wir konnten uns Brasilien nochmal aus einer anderen Sicht anschauen. Da hatten wir noch ein bisschen
mehr
Freizeit.
Was haben wir da gemacht?
Am Dreiländereck, Iguazu, die Wasserfälle von Iguazu.
Ja, das war geil.
Ach, guck. Ja. Aber also, wir hätten lieber gerne die Schande des Deutschen Handballbundes, was die Juniorennationalmannschaftszeit angeht, von Martin Heuberger, war sein erstes Jahr der damalige Bundestrainer in der Junioren. Und wir haben ja schon auch in dem Podcast über ihn gesprochen, weil er sehr viele Erfolge danach feiern dürfte in der Jugend- und Juniorenzeit.
Zuletzt auch den WM-Titel.
Er hat gelernt mit uns zusammen.
Mit so den Jungs wie David Speth und Co. Haben wir aber drüber gesprochen schon. Wir wollen ein bisschen auf eure Fragen kommen. Da geht es natürlich auch weiterhin um euch und eure Expertise, eure Erfahrungen, eure Geschichten. Da wollen wir nämlich mal direkt bei bleiben. Während es also 2003, hast du gesagt, bei der Junioren-WM für euch noch eine Schmach gab im Verlierer-Turnier, gab es ja 2007 den großen Titel. Gucken Sie mich beide an mit glänzenden Augen. Die Weltmeister.
Ging schnell und vom Sieger des President's Cup.
Vielleicht kann der auch helfen.
Ja, vielleicht hilft er.
Und wir haben eine Mail von Simone bekommen, die schreibt, zur Einstimmung jeder Handball-WM oder EM schaue ich die Doku Projekt Gold von der Handball-WM 2007. Welche Spieler waren beim Pizzabestellen involviert? Heiner Brandt war ja damals nicht begeistert. Lieber Dominik, lieber Yogi, plaudert mal aus dem Nähkästchen. Klärt mal alle auf, die gerade nicht wissen, worum es geht, welche Pizzabestellung.
Also wir haben in der Vorrunde Polen verloren. Und dann war natürlich miese Stimmung. Und dann hatten wir auch schon das Eröffnungsspiel gegen Brasilien, was das erste WM-Spiel war, auch schon nicht gut gespielt. Also es musste irgendwas passieren. Also es war...
Das war Not am Mann.
Und nachdem der Jüngste im Team nicht immer nur die Bälle tragen musste früher, sondern dann auch diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen sollte, wurde ich beauftragt, doch an der Rezeption eine Pizza zu bestellen. So, und in diesem Projekt
Wessen
Gold...
Wessen Idee war das?
Kann ja nur die Erfahrung gewesen sein. Also, weiß nicht mehr, wer da im Ältestenrat war. Florian Kermann.
Florian Kermann.
Auf jeden Fall gab es in diesem Projekt Goldfilm die Auflösung, weil das war ja ein Behind-the-Scenes-Film. Und dadurch wurde aufgelöst, warum Heiner Brandt dann auch mit hochrotem Kopf vor uns stand und uns dann eine richtige Standpauke gegeben hat. Aber was ist daraus passiert?
Daraus ist die beste Leistung des Turniers quasi erwachsen. Wir haben uns so geschämt für diesen Mist, den wir da veranstaltet haben. Jedenfalls hat es sich für uns so angefühlt. In dem Moment haben wir uns wirklich schlecht gefühlt, den Bundestrainer so zu enttäuschen und anzulügen auch noch. Aber gut, Freunde, lernt, nehmt mit. Ist ja auch ein Podcast zum Lernen. Auch so kann man Erfolge feiern.
Also man könnte daraus ja auch die Lehre ziehen, Pizza hilft. Sollen wir den Jungs ins Mannschaftshotel jetzt mal eine Pizza bestellen?
Also nicht in Norwegen auf jeden Fall. Da habe ich mit Pommes 2008 bei der EM in Norwegen auch mal ab und zu eine Pizza bestellt.
Ich habe gerade mit ihm telefoniert und genau darüber gesprochen.
35 Euro.
Pommes.
Pascal Hens. Genau. War gerade mit seinem Sohn auf dem Fußballplatz in Hamburg. Da hat es geregnet. Nicht so schön geschneit wie hier. Aber genau darüber sprachen wir. Das ist ja abartig, was hier los ist. Gut, wir sind es einfach nicht gewohnt. Dafür gibt es hier...
Ja, Süßigkeiten, immer noch. Wir kommen zur Mail von Barbara. Die ist wirklich süß, passt auf. Ihr seid wirklich mega und es macht Riesenspaß, euch jeden Tag zu hören. Danke, ich und auch unser Sohn spielen selbst Handball und unser Sohn hat eine Frage. Müssen die Handballer einen ausgeben, wenn sie das 30. oder 40. Tor werfen? Unser Sohn Philipp spielt in der E- oder D-Jugend, der HSG Geisler Oberkassel, schöne Grüße an dieser Stelle, und zwar im Tor. Und wenn seine Mitspieler das 30. Tor werfen, müssen sie einen Kuchen mitbringen, beim 40. Tor einen Kasten Limo und beim 50. Tor geben die Trainer einen aus. Deshalb fragt Philipp, ob es das auch in der Nationalmannschaft oder der Bundesliga gibt. Herrliche Geschichte, finde ich erstmal. Mhm.
Also ja, die Tradition gibt es hier und da schon. Und erstmal muss man ja sagen, Philipp hat ja ein riesengroßes Glück, in was für einer tollen Mannschaft er spielt, dass sie regelmäßig so viele Tore werfen.
Mhm. Meine Gegenfrage wäre an Philipp, hat er schon mal das 30. Tor bekommen?
Ja, genau. Was muss er dann machen?
Aber natürlich wollen wir nicht auf diese Szene eingehen. Er hält
Philipp,
bestimmt,
melde dich doch noch mal.
Genau. Ich hoffe, er hält den ein oder anderen Ball und hilft seiner Mannschaft damit. Aber diese Tradition gibt es auch. Finde ich voll schön, dass es bei den Jugendmannschaften auch so funktioniert.
Ich würde jetzt allerdings mal tippen, dass es dann bei den Großen nicht um Kuchen und Limo geht. Also da bräuchte ich jetzt schon so ein bisschen mehr Inhalt, investigativ. Denk dran, Jogi, du bist ja hier, hast du selbst ausgerufen, im investigativsten Podcast.
Ja, jedes Bier ist auch ein Schnitzel, ne?
So. Ich denke, zwei Bier sind ein Schnitzel.
Zwei Bier?
Ja. Sieben,
glaube ich,
sieben?
Sind ein Schnitzel.
Also, so war das zumindest bei Carsten Lichtlein damals.
Kommt aufs Bier an.
Carsten Lichtlein, um nochmal wieder auch aufzuklären, wir sollen ja quasi jeden Mensch, den wir hier so droppen.
Der Onkel von Nils Lichtlein.
Sehr gut. Und Torwarttrainer in Melsung und erfahrenster Bundesligaspieler.
Mit den meisten Spielen.
Mit den meisten Spielen. Ja.
Also wie ihr mich immer noch anguckt, wenn ich irgendwas weiß und das bei Folge 15. Also ich weiß
nicht. Wir freuen uns einfach so sehr.
Ja, ich habe aber gedacht, dass so langsam ist das irgendwie mal angekommen.
Langsam ist Handball auf die Eins auch bei dir angekommen.
Das ist langsam angekommen.
Und das fußläufig vom Hollenkolben entfernt.
Ja, da schlägt
weißt du
natürlich
alles.
Da weiß ich alles, da schlägt mein Herz wieder höher natürlich für alle, die nicht wissen, wer der Holmenkollen ist oder was. Googelt doch mal. Wir kommen zur Frage von Felicia und sie fragt unter anderem, hat viele Fragen, unter anderem, wie sehr hat man als Spieler den Spielstand präsent? Bekommt man es in einem engen Spiel jedes Mal mit, wenn die Führung wechselt? Hat man einen eigenen Zähler oder schaut man nur auf die Anzeige? Dazu sei direkt bemerkt von mir, Alfred Gislason guckt ja ständig gefühlt auf die Anzeige. Ich weiß nicht, ob er sich versichern will, ob das Tor auch gezählt hat, aber er guckt ja wirklich sehr viel nach oben. Wie ist das auf der Platte selbst?
Also aus Spielersicht fällt mir da sofort eine Sache ein. Am liebsten will ich gar nicht auf die Anzeigetafel gucken, sondern im Flow bleiben, mit der Mannschaft das Ding abreißen, weil Wenn du nämlich anfängst, auf die Anzeigetafel zu gucken und wie lange ist noch, dann genau verlierst du ja so viel Energie schon und willst dich eigentlich in den Flow spielen, dass dich es gar nicht interessiert. Aber ich weiß nicht, wie das aus Torwartsicht ist. Du hast ja mehr Zeit. Wenn wir im Angriff sind, dann guckst du ja wahrscheinlich die ganze Zeit da hoch.
Das ist immer langweilig. Dann gucke ich immer da hoch und denke so, boah, noch 27 Minuten. Nee, ich gucke da schon oft hoch. Ja, also habe ich gemacht. Sehr, sehr viel. Und ich hatte es, glaube ich, sehr immer präsent und war auch hier und da mal Hinweisgeber. Ne? Mhm. Jungs, ja, mhm. Ne? Wir müssten noch eins schmeißen, damit wir hier nicht verlieren. Ja, ich habe es immer präsent. Ja.
Das wäre meine Frage. Du hast es immer gefühlt, wie es steht, Dominik? Muss es nicht gucken oder?
Ja, natürlich hat man das Ergebnis irgendwo parat und präsent, aber ich will ja damit eigentlich nur sagen, du willst dich ja so in, oder willst den Gegner eigentlich dazu führen, dass der immer präsent da hochguckt und abgelenkt ist und unter Druck steht. Das ist ja auch eine Drucksituation, die dann da entsteht.
Ich glaube, wenn es gut läuft, guckt man intuitiv, nimmt es einfach nur wahr und wenn man sich, wenn es schlecht läuft, dann beschäftigt man sich damit, glaube ich. So würde ich denken, dass es ist, oder?
Und dann wirst du aber auch Energie verlieren, sich damit zu beschäftigen. Ja. Weil was auf dem Platz passiert,
dann ist es in den Köpfen, dann geht's los. So. Das Geratter. Und wir sind auch beim Gegner thematisch, denn Ruben hat auch eine Mail geschrieben und fragt oder sagt erstmal, dass er uns jeden Tag zuhört. Das finden wir super, Ruben. Und seine Frage, wie verhindert man, dass das gegnerische Team oder der Staff bei den Auszeiten über die TV-Übertragung die eigene Taktik mithört? Ist das nicht dumm, da Mikros zuzulassen?
Ja, zuerst einmal ist ja Vorgabe. Genau. Als das eingeführt wurde, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass es schon Mikros in der Auszeit gibt, da war das ja auch sehr ungewohnt. Da ist manchmal ein Mikrofon auch weggeflogen. Also da hat der Trainer das mal beiseite geschoben. Aber ich glaube nicht, dass da einer bei uns dieses das hört, oder?
Ja, es gab jetzt in der Bundesliga tatsächlich einen Fall, wo eine Mannschaft sich darüber beschwert hat, dass die andere Mannschaft wiederum irgendeinen Weg gefunden hat, das mitzuhören. Das ist natürlich unkollegial, keine Frage. Ansonsten hast du so viel Verzug zwischen der Auszeit und dem TV-Signal am Ende, dass du es eigentlich nicht wirklich mithören kannst. Also nicht, dass ich schon mal probiert hätte, aber so ist es halt.
Weiter geht's. Habt ihr noch Bock?
Klar.
Kraft? Sehr gut.
Endlich mal so ein Fragen.
Fragenhagel.
Fragenhagel.
Das oder wie nicht ein. Yogi es nennt, FAQ. Wir machen heute ein FAQ. Und machen weiter mit der Frage von Bente. Bekommen die Spieler für ihren Player of the Match Award eigentlich einen Preis oder nur Ruhm und Ehre? Yogi, du warst ja bestimmt ständig Player of the Match. Also wenn ich gewählt hätte, wärst du immer Player of the Match. Ist ja klar.
Also als ich das letzte Mal Player of the Match war, durfte ich Wasser spenden. Und das heißt, es wurde, glaube ich, dann in meinem Namen, in Anführungsstrichen, einen Brunnen gebaut. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Das heißt ja mittlerweile Karma Award auch. Man stiftet, glaube ich, irgendwas. Also man bekommt nicht mehr irgendwie eine Uhr. Früher hat man Uhren bekommen und dann bist du nach Hause gefahren, hast den ganzen Arm voll Uhren gehabt. also in Dominiks Fall dann halt. Und
ich habe nie eine Uhr bekommen.
Du hattest genug. Das gab es nicht mehr. Da hat man gesagt, okay, dem Spieler gibt man die Ehre und der hat dann quasi das große Glück, etwas stiften zu dürfen. Ich finde es wunderbar, toll.
Das heißt, es steckt schon Geld in diesem Titel Player of the Match. Das Geld ist allerdings nicht für den Spieler selbst, sondern eben für einen guten Zweck.
Dann nennen wir es Impact, in irgendeiner Form Impact. Ich weiß nicht, ob es Geld ist, aber auf jeden Fall passiert da was.
Richtig.
Ist doch cool.
Voll gut.
Ja, und dazu passt auch noch eine Frage aus der Insta-Community. Was passiert mit den Player of the Match-Schildern?
Die wurden jetzt teilweise auch verschenkt. Danach. Ich habe jetzt ein paar Fans auch gesehen, die mit diesem Schild dann irgendwelche Bilder gemacht haben.
Was habt ihr denn mit euren Player of the Match Schildern gemacht?
Nee, ich hab's damit, also nee.
Ich war nie Player of the Match. Oh. Also von
daher. Die Flora fragt, wer von den Spielern wäre eurer Meinung nach der beste Trainer der Nationalmannschaft?
Der deutschen Spieler?
Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal der aktuellen deutschen Handballnationalmannschaft. Wer hätte da Trainerpotenzial?
Ich bin bei Julian Köster, weil ich ihn gerade so in der Abwehr verstehe. Jedes Abwehrspielsystem ist vorgezogen, ist clever, ist wirklich clever, was so Spielabläufe, was Spieler einschätzen, Gegenspieler einschätzen. Ich glaube, der könnte das auch gut vermitteln. Ist von der Präsenz her, würde man, glaube ich, zuhören.
Was Motivation angeht, wäre es wahrscheinlich David
Späth. Als HB-Männchen. Ja, und Michalczyk, glaube ich. Maria Michalczyk, glaube ich, auch guter Call, oder?
Ja.
Würde man sagen, wenn man jünger wäre. Der ist vorne gut, hinten gut und vor allen Dingen auch clever. bisschen was schinden, mal hier nochmal eine Minute runterspielen, da ist er auch sehr gut. Das kann er, glaube ich, auch vorleben und weitergeben an seine Jungs.
Und was Cleverness angeht, glaube ich, Renas Uschins ist, glaube ich, auch, der hat auch schon sehr, sehr viel gesehen und sehr viel Handball-Sachverstand, sieht man.
Flora möchte auch noch von eurem Handball-Sachverstand profitieren und gerne wissen, welche Position würdet ihr am liebsten für einen Tag mal übernehmen und warum? Auf der Platte. Guck mich nicht so verwundert an, Yogi.
Ich habe gerade einen Hänger. Also es ist jetzt Handball, oder? Es geht um Handball. Welche Position möchte ich mal spielen?
Du kannst natürlich auch andere Positionen einnehmen. Also weiß ich jetzt nicht, aber Bademeister.
Oder so.
Ich würde mal gerne als Linkshänder spielen wollen. Mhm. Einfach auf der Platte mal das Ganze von der anderen Seite machen. Mhm. Schon außen, aber einfach mal alles mit links irgendwie machen.
Du musst nur Nationalspieler werden, dann darfst du alles auf der anderen Seite machen.
Ja. Wie geil. Achso, du meinst, weil die links außen so rar sind.
Genau.
Yogi, wenn es nicht das Tor gewesen wäre?
Wäre es nichts gewesen mit Handball auf ihr.
Okay, gut.
Schiedsrichter dann, vielleicht.
Stimmt.
Komm, erzähl.
Ich habe ja einen Schiri-Schein.
Du hast einen Schiri-Schein?
Ja, das wollte ich aber nicht erzählen.
Ich auch.
Ja, wir können immer mal, die Profis können jetzt
bitter
ja,
klein.
So. Kleiner
Schiedsrichter,
Bitter.
Nein, das ist immer.
Da sehe ich euch bei der Handball-WM im eigenen Land 2027, sehe ich das Schiedsrichter-Duo Bitterklein.
Da müssen wir aber den Spielplan gut takten, dass wir auch dann, noch hier dabei sein können.
Da müsst ihr noch ein bisschen was machen vorher.
Warum hast du den Schiri-Schein gemacht?
Um meinem Verein zu unterstützen natürlich.
Sehr
damals.
Gut.
So, bitte, alle, die jung sind und Zeit haben, bitte macht den Schiri-Schein. Ihr lernt was und ihr unterstützt euren eigenen Heimatverein. Dann jeder muss Schiri stellen.
Mhm. So ist es sehr, sehr sensationell. Die beste Message ever.
So.
Bitter Klein, das ist übrigens das Schiedsrichterpaar, was bald einen Durchmarsch macht.
Wir werden euch im Auge behalten und kommen noch zur Mail von Caro. Die hat geschrieben: Mein Mann war sehr überrascht, dass die dänische Hymne zuerst gespielt wurde und ist der Meinung, beim Fußball läuft immer die des Gastteams zuerst. Wie ist das beim Handball? Google konnte leider nicht weiterhelfen. Schon mal so viel vorab.
Aber wir haben ja Yogi.
Wir können weiterhelfen.
Danke. Schiebst du das jetzt rüber hier? Okay. Ich würde sagen, das ist aus meiner Sicht safe und es liegt am Spielplan, der vorher schon veröffentlicht wurde. Welches Spiel war das jetzt? Das war Dänemark gegen Deutschland wahrscheinlich, ne? Mhm.
Das hat sie jetzt gar nicht geschrieben. Ein dänisches Spiel auf jeden Fall.
Dänisches Spiel, ja. Aber dann waren die Dänen im Spielplan vermutlich vorne genannt. Und es gibt auf jeden Fall das letzte Spiel in der Hauptrunde gegen Tschechien, da war Tschechien zuerst genannt und da wurde Tschechien auch zuerst gespielt und Dänemark als zweites. Also das ist ein klares Indiz dafür, dass es vorher schon über den Spielplan festgelegt ist.
Genau, also die Paarung, so wie sie heißt, in der Reihenfolge werden auch die Hymnen gespielt. Hat in dem Fall dann nichts mit Gastteam oder Nicht-Gastteam zu tun, sondern einfach mit der Paarung.
So sieht's aus.
Yogi.
Das ist die ganz einfache Erklärung und schon sind wir geiler als Google.
Wir sind geiler als Google. Ich finde, mit diesem Gefühl sollten wir in die Nacht bzw. in den Tag gehen.
Voll gut.
Wer ist eigentlich Google, oder?
Who the fuck?
Also, Yogi.
Handball auf die Eins. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.